Sie hören den Kurier.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Sonderausgabe des Kurier Daily Podcast. Heute am Samstag, dem 24. April. Gestern hat die Regierung unter Bundeskanzler Kurz und Vizekanzler Kogler gemeinsam mit Gesundheitsminister Mückstein die Öffnung des Landes per 19. Mai verkündet. Alle Bereiche des Lebens sollen aufgesperrt werden und es soll auch den grünen Pass geben. Jener Pass also, den Sie entweder am Handy haben oder in Papierform und den Sie dann bekommen, wenn Sie entweder getestet sind, genesen sind von Corona oder bereits geimpft sind. Über all diese Fragen habe ich heute in unserem neuen TV-Studio mit Bundeskanzler Sebastian Kurz gesprochen, den wir hier auch in unserem Spezialpodcast am heutigen Tag zu Gast haben. Herzlich willkommen, Herr Bundeskanzler.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Bundeskanzler, ich kann mich erinnern, nach dem ersten Lockdown vor ungefähr einem Jahr haben Sie gesagt, wir öffnen jetzt alles schrittweise. Alle zwei Wochen wird was anderes aufgemacht, um auch feststellen zu können, was schädlich ist sozusagen und was eigentlich dann sozusagen kein Problem ist. Warum wird jetzt auf einmal Mitte Mai alles geöffnet?
Sie haben es eigentlich schon selbst beantwortet. Damals vor einem Jahr hatten wir erstens einen ganz anderen Wissensstand. Man wusste wesentlich weniger über die Krankheit. Man wusste wesentlich weniger, wie Ansteckungen stattfinden. Und zum Zweiten haben wir heute Tools zur Verfügung, die wir damals nicht hatten. Wir haben FFP2-Masken und wir haben die Möglichkeit, breitflächig zu testen. Und das ist ein Riesenqualitätsunterschied. Öffnungen ohne Begleitmaßnahmen, ohne Sicherheitsmaßnahmen wären zum jetzigen Zeitpunkt eh nicht möglich. Aber Öffnungsschritte, behutsam, mit Sicherheitskonzepten, im Theater mit der FFP2-Maske getestet und mit Abstand, das ist sehr wohl möglich.
Jetzt ist es so, dass sich, glaube ich, 90% der Menschen freuen darüber, dass wieder alles aufgeht. Es gibt aber doch einen kleinen Teil, die sagen, geht das jetzt nicht ein wenig schnell? Die haben vielleicht im Kopf, dass man irgendwann einmal davon gesprochen hat, eine Inzidenz von 50 wäre zum Beispiel etwas, wo man wieder aufsperren kann. Jetzt haben wir heute rund 180. Inzidenz, dort wo geöffnet wurde in Vorarlberg, ist sie auch gestiegen, ist jetzt schon über 200. Was sagen Sie diesen Menschen, warum plötzlich der Wert 200 reicht, um aufzusperren, während vor wenigen Wochen noch 50 der Zielwert war, den man dann aber nie erreicht hat?
Ich glaube, es ist einfach wichtig, nicht nur auf eine Zahl zu schauen, sondern mehrere Kennzahlen und Fakten immer im Blick zu haben. Mein Kabinettschef bereitet jeden Tag in der Früh ein Blatt auf, wo drei Kennzahlen eingetragen sind. Zum ersten natürlich die Ansteckungszahl, zum zweiten aber auch ein Blick darauf, wie alt sind diejenigen, die sich anstecken? Denn wir wissen, dass ältere Menschen wesentlich öfter einen schweren Verlauf haben als jüngere Menschen. Und zum Dritten der genaue Blick auf die Zahl der Impfungen. Und all diese Zahlen müssen immer in Relation zueinander gebracht werden. Und Sie haben vollkommen recht, dass natürlich eine Inzidenzzahl heute von 200 etwas anderes ist als vor einem Jahr. Vor einem Jahr hatten wir einen Bruchteil der Tests. Das heißt, die Dunkelziffer war irrsinnig groß. Heute haben wir so viele Tests wie kaum ein anderes Land der Welt. Wir sind Testweltmeister und dadurch ist die Dunkelziffer natürlich wesentlich geringer. Und entscheidend ist für Mitte Mai, dass zu diesem Zeitpunkt der Öffnungsschritte, der vorsichtigen Öffnungsschritte mit Sicherheitskonzepten, werden bereits 3 Millionen Menschen geimpft sein. Das heißt, alle älteren Menschen werden die Möglichkeit gehabt haben, sich impfen zu lassen, wenn sie das wollen.
Jetzt sind 3 Millionen ein Drittel der österreichischen Bevölkerung. Es gibt 6 Millionen, die nicht geimpft sind, die vielleicht nicht, weil sie jünger sind, sterben oder auf die Intensivstation kommen, aber durch Long-Covid, also eine langwierige Erkrankung haben werden. Diese 6 Millionen sind aber weiter jetzt in Gefahr, ab Mitte Mai in größerer Gefahr.
Naja, ich würde nicht sagen automatisch in größerer Gefahr, denn jeder hat ja die Möglichkeit, sich selbst sehr gut zu schützen. Das ist ja eine Frage des Wollens. Es gibt FFP2-Masken in Österreich zum Selbstkostenpreis. Das gab es vor einem halben Jahr noch nicht, das gab es vor einem Jahr noch nicht. Und wenn Sie eine FFP2-Maske tragen, dann sind Sie dadurch selbst sehr gut geschützt. Das verwenden Ärzte, die täglich mit Patienten zu tun haben. Und insofern glaube ich, dass wir einfach alles immer in der Zeit einordnen müssen. Und wenn ich mir die Ansteckungszahlen anschaue, dann muss man festhalten, die Masse der Ansteckungen, die findet zu Hause statt. Das heißt, natürlich müssen wir behutsam öffnen, aber es gibt auch das Gegenmodell Deutschland. Da ist seit Monaten alles geschlossen und die Ansteckungszahlen sind gleich hoch wie bei uns. Mhm. Das heißt, ich glaube, dass unser Weg, auf Tests zu setzen, auf Masken zu setzen, einfach absolut richtig ist.
Und Abstand, das möchte ich an dieser Stelle auch immer dazu sagen, hier bei uns im Studio, wir haben hier nachgewiesenermaßen mehr als 2 Meter Abstand.
Und wir sind beide getestet.
Und wir sind beide getestet.
Ja, das ist natürlich nie ein 100%iger Schutz, aber es ist ein 99%iger Schutz. Und ich glaube, dass wenn wir uns anschauen, wie ist die Situation jetzt in der dritten Welle in Deutschland, aber auch in unseren östlichen Nachbarstaaten, dann kann man nur sagen, Österreich ist Gott sei Dank sehr gut durch diese dritte Welle gekommen, dank der Tests und der FFP2-Masken. Und diesem Konzept sollten wir treu bleiben.
Aber Hand aufs Herz, war es nicht auch alternativenlos? Die Menschen machen immer weniger mit, halten sich weniger an die Regeln, weil ihnen das soziale Leben abgeht, weil ihnen abgeht, auch einmal ins Gasthaus mit ihren Freunden gehen zu können. War es nicht so, dass diese kontrollierte Öffnung jetzt mit Tests zum Beispiel oder mit einem grünen Pass, zu dem wir später noch kommen, in Wirklichkeit sogar die kontrolliertere Variante ist als das, was sich zuletzt auch abgespielt hat?
Nein, alternativenlos ist gar nicht, sondern man muss das versuchen, das Richtige zu tun. Und diese ganze Pandemie ist stetig der Versuch, die gesundheitliche Situation in Einklang zu bringen mit auch natürlich psychischen Aspekten in der Bevölkerung, aber vor allem auch der Arbeitsplatzsituation. Und uns war immer klar, sobald wir öffnen können, wollen wir das tun. Unser Motto war immer, so viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkung wie notwendig. Und nachdem wir wissen, dass wir mit entsprechendem Impffortschritt einfach bald die Pandemie besiegt haben werden, braucht es jetzt noch Sicherheitskonzepte, braucht es jetzt noch Vorsicht. Aber wir wissen genau, Ende Juni hat jeder eine Impfung, der eine Impfung möchte. Und dadurch gibt es den Sieg über die Pandemie. Und diese Phase von Mitte Mai bis Ende Juni, die werden wir vorsichtig mit Sicherheitskonzepten gestalten müssen. Aber ja, dank der Maske, dank der Tests, dank Abstandsregelungen ist, wenn sich alle dran halten und alle bemühen, mehr Freiheit möglich, Gott sei Dank.
Wie sicher waren Sie sich da gestern? Wie ist denn diese Sitzung mit den Experten noch verlaufen? Gab es da überhaupt einen Zweifel daran, dass dieser 19. Mai vielleicht doch noch in den Juni hineingeschoben werden soll? Oder waren da Sie und auch der Vizekanzler, Gesundheitsminister eigentlich völlig klar auf einer Linie, dass jetzt geöffnet werden muss?
Wir waren da auf einer Linie. Wir haben ja nicht das gestern entschieden, sondern wir haben ja wochenlang jetzt daran gearbeitet, mit Expertinnen und Experten, mit den Prognoserechnern. Und natürlich kann immer etwas Unvorhersehbares daherkommen, das wissen wir bei diesem Virus, bei dieser Pandemie mittlerweile, aber nach menschlichem Ermessen, nach allem, was wir jetzt wissen, ist einfach davon auszugehen, dass die Situation auf den Intensivstationen, und das ist ja immer unsere Messlatte, besser und nicht schlechter wird. Wir rechnen damit, dass dort es mit Impffortschritt zu einer gewissen Entspannung kommen wird im Mai. Und alles deutet darauf hin, denn je mehr Menschen geimpft sind, vor allem je mehr ältere Menschen und Risikogruppen geimpft sind, desto weniger Menschen haben einen schweren Verlauf. Und natürlich, es wird dazu kommen, da haben Sie vollkommen recht, dass die Ansteckungszahlen steigen, so wie wir das in Vorarlberg auch erlebt haben, ist ja logisch. Mehr Leben bedeutet mehr Kontakt, bedeutet mehr Ansteckungszahlen. Aber relevant war für uns immer, es darf zu keiner Überlastung der Intensivstationen kommen. Das muss sichergestellt sein. Und ich gehe davon aus, dass mit dem entsprechenden Impffortschritt das auch gelingen wird.
Kommen wir zu diesem grünen Pass. Der wird die Eintrittskarte sein. Da waren Sie nicht so sehr auf einer Linie mit dem Gesundheitsminister. Der sagt zumindest heute in Interviews, er wurde in dieser Frage nicht einbezogen, dass es ab 19. Mai bereits diesen grünen Pass geben soll. Fassen wir nochmal zusammen. Genesene, Getestete und Geimpfte sollen quasi auf Handy oder auf einem Zettel einen QR-Code haben, auf dem klar sichtlich ist sozusagen, dass man nicht infektiös ist und damit Veranstaltungen, Gasthäuser etc. besuchen kann. Glauben Sie wirklich, dass es bis 19. Mai, das sind jetzt 3,5 Wochen, wir tatsächlich eine digitale Lösung haben, um diesen grünen Pass am Handy zu haben?
Also zunächst einmal zum Gesundheitsminister. Der Gesundheitsminister ist ja erst seit kurzer Zeit im Amt und die Pandemie macht keine Pause. Und natürlich all das, worüber wir hier sprechen beim grünen Pass, ist ja schon vorher entstanden. Das Gesetz ist ja schon verabschiedet worden im Parlament. Das ist ja monatelang vorbereitet worden. Und insofern ist das ein Projekt, das schon sehr, sehr lange läuft. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass wir Ansteckungen vermeiden, dass wir die Kultur, den Sport, Tourismus und Gastronomie öffnen können, trotz Pandemie und das möglichst sicher. Und wie funktioniert das? Natürlich, indem hinein kann, nur wer nicht eine Gefahr für andere ist. Und das muss ja irgendwo dokumentiert sein. Und das sind eben im Regelfall die Testungen. Nachdem es aber immer mehr Menschen gibt, die geimpft sind, macht es überhaupt keinen Sinn, die dann noch zu testen. Weil wenn jemand ohnehin schon geimpft ist, warum muss der dann noch ständig getestet werden? Das ist angenehm für den Menschen, wenn er nicht mehr getestet werden muss. Es ist aber auch für uns als Republik ressourcenschonend, wenn wir diese Menschen nicht mehr testen müssen. Und daher sieht das Gesetz vor, dass wir auf den Weg gebracht haben, dass es eine Gleichstellung gibt, getestete, geimpfte, Genesene als Zutrittsvoraussetzung für Sport, Kultur, Gastronomie, Tourismus. Und wird es als haptische Lösung geben, einfach als Zettel, ja, ganz einfach. Sie bekommen einen Zettel, wenn Sie geimpft werden oder wenn Sie genesen sind oder wenn Sie getestet werden. Und dieser Zettel ist Zutrittsvoraussetzung.
Den bekommt jetzt jeder, der schon geimpft ist, das sind schon 2 Millionen Menschen.
Genau.
Oder jeder, der schon an Corona erkrankt war.
Genau. Oder jeder, der sich testen lässt.
Muss er den beantragen wo oder bekommt er den automatisch zugeschickt?
Das wird ein automatisiertes System werden und damit gibt es dann die Möglichkeit, auch in ein Lokal auf Urlaub zu fahren, in ein Lokal zu gehen, ins Theater zu gehen oder ein Fußballmatch im Stadion.
Darf ich da noch reinhaken, weil es vielleicht viele interessiert? Viele haben sich in der ersten Welle infiziert.
Und letzter Satz nur ganz kurz. Und natürlich wird dazu auch vom Gesundheitsministerium mit anderen Partnern gemeinsam eine digitale Lösung aufgesetzt.
Mhm. Viele haben sich in der ersten Welle infiziert, ganz viele in der zweiten. Ich glaube, das sind mehr als 50% aller Infektionen, die wir hier haben. Das heißt, doch 300.000-400.000 Menschen. Mhm. Das ist 6 Monate her, möglicherweise, von der zweiten Welle bis Mitte Mai. Sind diese Menschen, die sich in der zweiten Welle infiziert haben, jetzt auch noch, gelten die jetzt auch noch als Genesene oder müssen die einen Antikörpernachweis zum Beispiel bringen?
Das ist ein interessanter Punkt, den Sie ansprechen. Was gilt wie lang? Ja. Der Test gilt klarerweise am kürzesten, der gilt nur immer für 1, 2 oder 3 Tage, je nach Testart. Diejenigen, die Corona hatten, sind für 6 Monate immun und haben daher einen Nachweis für 6 Monate nach ihrer Erkrankung. Und wer geimpft wird, da gilt die Impfung 3 Wochen nach der Erstimpfung. Im Moment sind 2 Millionen Menschen geimpft. Am 19. Mai werden es 3 Millionen sein und wahrscheinlich werden bei 2,5 Millionen die Erstimpfung schon 3 Wochen zurückliegen. Das sind dann alles diejenigen, die sich nicht mehr testen lassen müssen. Und diese Zahl wird von jedem Tag mehr werden. Und bis Ende Juni werden wir es erreicht haben, dass jeder, der geimpft werden möchte, auch geimpft werden kann. Das heißt, Mitte Juli sind wir bei einem Punkt angelangt, wo sich kaum noch jemand testen lassen muss, weil einfach schon so viele Menschen in unserem Land geimpft sind und wir werden endlich im Sommer zur Normalität zurückkehren können.
Jetzt noch eine Detailfrage zu diesem grünen Pass. Sie haben es angesprochen, man muss dann, wenn man ins Gasthaus geht oder andere Dinge machen möchte, ins Theater geht, keinen Test mehr vorweisen. Fällt eigentlich auch für Menschen, die den grünen Pass haben, die Maskenpflicht oder bleibt die Maskenpflicht aufrecht?
Vorerst gibt es einmal die Maskenpflicht überall dort, wo es Sinn macht, also im Theater zum Beispiel, in der Gastronomie natürlich nicht, weil man kann bekanntlich durch die Maske weder jetzt essen noch trinken, also dort macht sie keinen Sinn, aber bei Großveranstaltungen und anderswo wird natürlich die Maske weiter bleiben. Und im Sommer ist unser Ziel dann mehr und mehr zur Normalität zurückzukehren. Das heißt, da können wir dann mehr und mehr die Sicherheitsstandards auch reduzieren und einfach immer stärker zu unserem normalen Leben zurückkehren.
So weist der Gesundheitsminister Mückstein trotzdem darauf, dass man mit dem grünen Pass eigentlich auf EU-Normen warten muss, weil dieser grüne Pass soll ja auch europaweit gültig sein. Er soll für mich in Griechenland, wenn ich dort im Sommer auf Urlaub bin, auch gelten. Da sind Sie allerdings anderer Meinung und die Regierung, denn es ist doch ausgeschlossen, dass bis 19. Mai europaweit dieser grüne Pass umgesetzt ist.
Also genau, ich glaube, man muss 2 Dinge auseinanderhalten. Das erste ist, wir sind in Österreich Vorreiter, wir machen das schneller als andere und wir warten da auch nicht auf die europäische Ebene. Ich finde es gut, dass es europaweit auch einen grünen Pass geben soll. In Israel gibt es ja schon einen, bei uns wird es ihn bald geben. Hoffentlich wird es ihn auch auf europäischer Ebene bald geben. Aber wir gehen davon aus, dass das bis in den Sommer dauern wird. Darauf können wir in Österreich auch nicht warten. Und ich war auch in den Prozess eingebunden. Das heißt, ich glaube, dass wir nicht damit rechnen sollten, dass der überall einheitlich sein wird, denn die Kommission hat ja nicht vorgegeben, so und so sind die Regeln für ganz Europa, sondern sie hat eine Toolbox gebaut und jedes Land kann auswählen. Das heißt, für sie ist das vielleicht nicht ganz zufriedenstellend, weil es wird nicht so sein, dass dann in Griechenland dasselbe gilt wie in Deutschland und alles gleich ist wie in Dänemark, sondern die Länder haben hier ihren Spielraum und daher werden die Regeln leider Gottes auch etwas unterschiedlich bleiben.
Das ist ein bisschen wie bei den Verkehrsregeln sozusagen, da gelten auch in jedem Land unterschiedliche.
So kann man es vergleichen.
Sind Sie eigentlich froh, dass der Wolfgang Mückstein jetzt den Rudolf Anschober ersetzt hat? Sie haben ihn jetzt doch schon in einer Regierungsklausur kennengelernt, jetzt bei den Beratungen und bei den Öffnungsschritten, die gestern bekannt gegeben wurden. Von außen macht es einen Eindruck, als würde es etwas runder, etwas auch mehr auf einer Linie seiend verlaufen, als das zuletzt mit Rudolf Anschober der Fall war.
Ich würde erstens einmal den Blick zurück gern festhalten, dass wir in Summe als Regierung in diesem ganzen Jahr der Pandemie sehr gut zusammengearbeitet haben. Nicht nur in der Regierung, sondern auch mit den Sozialpartnern und mit den Bundesländern. Wenn ich in andere europäische Länder blicke, da sind Regierungen gesprengt worden. Unser Nachbarland Tschechien hat, glaube ich, 3 Gesundheitsminister gehabt in dieser Zeit. Also dieses Jahr der Pandemie hat sehr viel ausgelöst in vielen europäischen Regierungen und Ländern. Und ich würde sagen, bei uns natürlich hat es Diskussionen gegeben. Natürlich ist man nicht immer der gleichen Meinung. Natürlich werden Fakten und Zahlen auch von Experten oft unterschiedlich interpretiert. Man tut immer so, als gäbe es nur in der Politik unterschiedliche Meinungen, aber Sie werden ja merken, auch in der Bevölkerung gibt es unterschiedliche Meinungen, auch bei Experten gibt es unterschiedliche Meinungen. Es gibt die, die sagen, alles zulassen, bis jeder geimpft ist, und es gibt die, die sagen, na, man kann eigentlich eher aufmachen, man muss ja nur Sicherheitskonzepte entwickeln. Und genauso ist es auch in einer Regierung, da gibt es immer wieder Diskussionen, manchmal zwischen den Parteien, manchmal innerhalb von Parteien, manchmal zwischen dem Bundeskanzler und dem Minister, manchmal zwischen Ministern untereinander. Aber was uns auszeichnet, ist, dass wir immer, glaube ich, gemeinsam am Ende, auch wenn es oft lange Sitzungen waren, eine Linie gefunden haben und die dann auch beschlossen und vertreten haben. Das hat eigentlich immer gut funktioniert. Und zum Wolfgang Mückstein kann ich nur sagen, wir haben einige Arbeitsgespräche bisher miteinander gehabt und ich habe einen sehr guten Eindruck. Ich habe das Gefühl, dass wir in die gleiche Richtung wollen als Regierung, beide Parteien, auch der Gesundheitsminister. Und dass die Zusammenarbeit eigentlich sehr gut angelaufen ist und dass er ein Arzt ist, ist natürlich auch kein Nachteil für die Rolle des Gesundheitsministers.
Haben Sie ihn angeredet auf sein Schuhwerk, warum er Snickers getragen hat bei der Angelobung, oder ist das kein Thema zwischen Ihnen
ganz ehrlich,
und dem Minister?
Ich habe als Bundeskanzler in diesem Jahr der Pandemie, der Weltwirtschaftskrise, wirklich viele Sorgen gehabt. Ich schlafe eigentlich normal immer sehr gut. In diesem Jahr habe ich das erste Mal in meinem Leben wirklich mehrere schlaflose Nächte gehabt. Und wenn es irgendwas gibt, was mich wenig beschäftigt, dann sind solche Banalitäten.
Schlaflose Nächte haben Ihnen, glaube ich, auch die EU-Impfstoff-Experten bereitet. Die haben Sie hart kritisiert darüber, dass hier zu wenig gekauft wurde, dass vor allem dann ungerecht verteilt wurde aus Ihrer Sicht. Jetzt kommen 1,5 Milliarden Dosen bis 2023, das ist dreimal so viel wie die europäische Bevölkerung. Sind Sie jetzt zufrieden mit der EU-Kommission mittlerweile?
Also erstens einmal, ich habe nie Ursula von der Leyen kritisiert, weil ich finde, sie macht eine sehr, sehr gute Arbeit und ich arbeite auch wirklich sehr gut mit ihr zusammen. Was ich kritisiert habe und dazu stehe ich, ist erstens einmal die EMA, also die europäisch zuständige Agentur für die Zulassung der Impfstoffe, weil es einfach ja dramatisch ist, wenn das anderswo wie in Großbritannien oder in den USA deutlich schneller geht als in Europa. wir auf Impfstoffe warten, um Leben retten zu wollen, aber auch um unsere Wirtschaft retten zu wollen. Und diese Zulassungsverfahren dauern dann eine Ewigkeit. Und insofern habe ich hier Kritik geübt, das stimmt, und dazu stehe ich auch. Was die Verteilung betrifft, bin ich froh, dass sich das mittlerweile geändert hat. Die zusätzlichen Impfdosen, die wir erhalten, werden pro Rata Population verteilt, also nach Bevölkerungsanteil, genau wie wir das verlangt haben. Also da bin ich auch froh, dass sich das verändert hat. Und dass jetzt eine so große Bestellung abgegeben wurde durch die Europäische Union für die nächsten Jahre, ist richtig und notwendig, denn die Impfung schützt, die Impfung funktioniert, aber natürlich werden Mutationen kommen, die nicht von der Impfung abgedeckt sind. Und dann muss die Impfung von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verändert werden, angepasst werden, und wir müssen die Bevölkerung wieder impfen. Und dieser Prozess wird sich in den nächsten Jahren voraussichtlich mehrfach wiederholen.
Sie haben ja auch versucht, zu einem Zeitpunkt, als sehr wenig Impfstoff gekommen ist und nicht klar war, wie viel jetzt in nächster Zeit kommt, mit Russland zu verhandeln, um den Sputnik-Impfstoff auch nach Österreich zu bekommen. Ist dieses Thema jetzt abgehakt? Denn so wie es derzeit aussieht, werden wir im Juni, Juli so viel Impfstoff haben, dass es wahrscheinlich für alle gut genug ist.
Nein, wir haben hier eine Vereinbarung getroffen, dass wir 1 Million Dosen von Sputnik beschaffen. Und diese 1 Million Dosen können dann auch, sobald es eine Zulassung seitens der EMA gibt, verwendet werden. Das ist natürlich hilfreich, einerseits, weil wenn die Zulassung schnell kommt, dann beschleunigt das das Impfen noch einmal. Und darüber hinaus haben wir in der Pandemie sicherlich alle mittlerweile die Beobachtung gemacht, dass es einfach gut ist, mehrere Standbeine zu haben. Es kann einmal bei einem Unternehmen Lieferengpässe geben, es kann eine Mutation entstehen, die von einem Impfstoff abgedeckt ist, von einem anderen nicht. Es kann Impfstoffe geben, die von der Bevölkerung nicht so gern angenommen werden. Also je breiter man hier aufgestellt ist, desto besser.
Jetzt war das eine intensive Woche. Sie haben ja nicht nur die Öffnungsklausur gehabt gestern, sondern Montag, Dienstag auch eine Regierungsklausur, wo sehr stark um die Wirtschaftshilfen auch gegangen ist. Jetzt frage ich mal, für hunderttausende Unternehmer, die jetzt aus dem Fixkostenzuschuss durch Kurzarbeitsregelung etc. über die Runden kommen, die ihre Fixkosten gerade einmal decken können, dadurch, weil sie geschlossen haben seit vielen Wochen und Monaten, müssen sie die darauf einstellen, dass jetzt, wenn Mitte Mai geöffnet wird oder ab dem Sommer dann wirklich vieles geöffnet ist, dass dann diese Hilfe auch eingestellt wird, dass sie dann wieder alleine auf ihren eigenen Füßen stehen müssen, obwohl das Geschäft vermutlich noch nicht richtig anlaufen wird, weil ja die Menschen trotzdem noch vorsichtig sind, die Sitzplätze auch limitiert sind in Gasthäusern, die Hotelbetten wahrscheinlich auch in Hotels. Wie geht's da weiter?
Also Sie haben gesagt, alleine auf den eigenen Füßen stehen müssen. Ja, ich würde das nicht so negativ formulieren, sondern ich freue mich auf den Tag, wenn die Unternehmerinnen und Unternehmer in unserem Land endlich wieder das sind oder das sein können, was sie sind, nämlich Unternehmer, und nicht abhängig sein müssen von Förderungen und Zuschüssen und Unterstützungsleistungen. Also ich sehne mir diesen Tag herbei als Bundeskanzler, aber auch als Staatsbürger. Und ich glaube, den meisten Unternehmerinnen und Unternehmern geht's genauso.
Ja, vielleicht haben wir da trotzdem Sorgen, wenn sie nur jeden zweiten Tisch aufmachen dürfen.
Das verstehe ich. Und daher ist auch klar, die Wirtschaftshilfen, die enden jetzt nicht von heute auf morgen am 19. Mai, sondern die Hilfen, aber genauso auch die Kurzarbeit, die sind auf jeden Fall einmal bis zum Ende des zweiten Quartals vorhanden.
Also im Sommer.
Und dann haben Sie recht, dann wird es Branchen geben, wo die Situation nach wie vor schwierig ist. Ich denke da zum Beispiel an die Städtehotellerie, solange es noch keine Kongresse gibt und anderes. Und da werden wir uns maßgeschneiderte Lösungen überlegen. Aber eins muss schon klar sein, wir müssen auch als Land wieder zurückkehren zu einer normalen, funktionierenden Wirtschaft. Und das ist natürlich ein System, das auch ohne Subventionen auskommen muss. Ich bin froh, dass wir so viel Geld in die Hand genommen haben, dass wir damit unglaublich viele Jobs retten konnten, auch Unternehmen begleiten konnten durch diese schwierige Phase. Aber das Ziel ist die Normalität. Und ich bin da auch sehr optimistisch, denn wir wissen, dass in diesem Jahr der Pandemie eines auch massiv gestiegen ist, und das ist die Sparquote der Österreicherinnen und Österreicher. Und die Lust ist ja da bei den Menschen. Das heißt, sobald das wieder möglich ist, sobald die Menschen geimpft sind, sobald wir öffnen können, wird auch der Konsum massiv stattfinden. Und denken wir zurück an den letzten Sommer, das war touristisch zum Beispiel in Österreich gar nicht so ein schlechter Sommer in Zeiten einer Pandemie.
Aber das heißt für jene Menschen, die zum Beispiel jetzt in Kurzarbeit sind und nicht in einer dieser ganz starken Krisenbranchen, Stadthotellerie zum Beispiel sind, ist das so, dass mit Ende des zweiten Quartals die Kurzarbeit enden wird?
Ich will jetzt da noch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das alles gerade erst erarbeitet wird. Wir werden das rechtzeitig präsentieren. Aber klar ist natürlich, mit jedem Öffnungsschritt, mit der Rückkehr zur Normalität, werden auch die Hilfen weniger gebraucht werden und dadurch natürlich auch schrittweise zurückgefahren werden. Das ist kein 100- oder 0-Modell, sondern ein schrittweises Zurückführen zu einem Normalzustand, wie wir ihn vorher hatten und wie er auch bald schon wieder sein wird.
Jetzt fragen sich natürlich auch viele Menschen, wie zahlen wir diese Milliarden Schulden, die Österreich jetzt aufgenommen hat, denn in den nächsten Jahren zurück? Wer zahlt sie auch vor allem zurück? Das Profil hat heute eine Umfrage. Da bekennt sich erstmals eine Mehrheit der Bevölkerung für höhere Vermögens- und Schenkungssteuern. Jetzt weiß ich, die ÖVP ist da strikt dagegen, steht auch nicht im Koalitionspakt mit den Grünen. Der wurde allerdings vor Corona und vor den Milliardenschulden ausverhandelt. Ändert sich da was in Ihrer Haltung? Kann es sein, dass Vermögende in einer Art Solidarbeitrag künftig stärker zur Kasse gebeten werden?
Na, unsere Haltung ist klar, wir stehen zum progressiven Steuersystem, also wir stehen dazu und finden das auch gut, dass Personen, die Spitzenverdiener sind, die viel verdienen, 50% ihres Einkommens an Steuer zahlen und Personen, die weniger verdienen, deutlich weniger Steuern zahlen oder sogar gar keine Steuern zahlen. Das ist ja das System, das wir in Österreich haben, das meiner Meinung nach ein richtiges und sehr solidarisches ist. Und was wird unser Weg sein als Regierung? Wir werden den Weg, den wir vor der Krise eingeschlagen haben, weitergehen, nämlich wir werden die Steuerlast in Österreich senken. Denn die entscheidende Frage ist nämlich, wie schaffen wir es, wieder Wirtschaftswachstum zu erzielen? Wie schaffen wir es, dass Österreich zu alter wirtschaftlicher Stärke zurückkehrt? Und da ist eine ganz zentrale Säule, dass wir die Steuerlast weiter senken. Dadurch wird der Standort attraktiver, aber dadurch bleibt auch arbeitenden Menschen mehr zum Leben.
Und die Schulden werden nicht weniger davon, weil weniger Geld in die Kasse kommt.
Das ist ein nicht immer richtiger Ansatz, weil das Entscheidende ist ja nicht nur die absolute Schuldenzahl, sondern das Entscheidende ist vor allem der Prozentsatz unserer Schulden im Vergleich zum BIP. Und was die Corona-Krise gebracht hat, war ja nicht nur massive Ausgaben durch Hilfen, sondern vor allem auch ein massiver Einbruch unseres BIPs im letzten Jahr von über 6%. Das heißt, was wir jetzt brauchen, ist einmal schnelles Wirtschaftswachstum. Und daher werden wir als Bundesregierung alles tun, um dieses schnelle Wachstum bestmöglich auch zu unterstützen. Wir haben das gemacht mit der Investitionsprämie. Wir machen das mit einem massiven Investment in den Breitbandausbau. Wir machen das aber auch sicherlich mit Steuerentlastungen und parallel dazu werden wir die ökosoziale und auch die digitale Transformation unseres Landes vorantreiben. Das ist der Weg, den wir einschlagen wollen und ich glaube, das ist der absolut richtige Weg, weil am dramatischsten für den Arbeitsmarkt wäre es, wenn es nicht gelingt, Wachstum zustande zu bringen. Unser oberstes Ziel muss es sein, 500.000 Menschen, die jetzt in Kurzarbeit oder arbeitslos sind, wieder in Beschäftigung zu bringen. Und das geht nur über Wirtschaftswachstum.
Herr Bundeskanzler, wir haben für dieses Interview vereinbart, dass wir über Öffnungen reden, über alles andere, über Chats etc. Haben Sie ja letzte Woche schon mit dem Kurier ein Interview auch gemacht. Ich möchte eine Frage trotzdem zum Schluss außerhalb dieser Öffnungsfrage noch stellen, weil es ganz aktuell ist. Die Deutsche Zeitung Die Welt schreibt in ihrem gestrigen Artikel, dass Sebastian Kurz möglicherweise ein Kommissionspräsident, EU-Kommissionspräsident, als Nachfolger von Ursula von der Leyen im Jahr 2024 sein konnte. Jetzt haben Sie sich sehr um die osteuropäischen Staaten bemüht, in dieser Impfstoffverteilung zuletzt. War das schon eine erste Werbetour für die Position des Kommissionspräsidenten?
Nein, das haben Sie falsch interpretiert, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe mich eingesetzt für die Impfstoffverteilung aus einer Gerechtigkeitsüberlegung heraus und weil ich überzeugt bin davon, dass es einfach der richtige Ansatz ist, nach Bevölkerungsschlüssel zu verteilen und nicht nach anderen Kriterien. Und insofern würde ich sagen, nehmen wir nicht jede Medienberichterstattung zu ernst. Ich tue das nicht, wenn ich gelobt werde und ich tue das auch nicht immer, wenn ich kritisiert werde. In den Zeitungen steht viel und ich glaube, so sollte man es auch bewerten.
Die klassische Journalistenfrage ist, schließen Sie es aus, 2024 EU-Kommissionspräsident zu werden?
Ja, das kann ich ausschließen.
Herr Bundeskanzler, danke vielmals, dass Sie bei uns hier in unserem neuen TV-Studio hier zu Gast waren.
Danke vielmals.
Das war eine Spezialausgabe des Kurier Daily Podcasts am Samstag, dem 24. April mit Bundeskanzler Sebastian Kurz. Unsere nächste Ausgabe gibt es wie immer am Montag um 17 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch ein angenehmes Wochenende.